Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 von Radio Ravnica. Mit mir im Internet verbunden ist der Franz. Hi, wie geht's dir?
Hallöle, ja, sehr gut. Ich bin etwas müde. Ich kam gestern um 1 Uhr auf die glorreiche Idee, noch einen Stream kurz zu machen, für eine Stunde ungefähr. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee kam. Wie dem auch sei, dementsprechend bin ich jetzt etwas müde. Aber ich freue mich sehr auf die Folge, vor allen Dingen, weil wir, ja, kann ich schon sagen, große News, was uns als Podcast angeht, haben. Mhm. Und ich freue mich auf den Quizzard.
Genau, denn wir haben heute themenmäßig Folgendes. Und zwar haben wir einmal Friday Night Magic von zu Hause, die Antwort von Wizards of the Coast auf den Covid-Virus. Dann eine ebenfalls quasi Antwort auf das Covid-Virus in Form von Channel Fireballs Magic Fests Online. Und dann, du hast es eben schon gesagt, haben wir nach langer, langer Wartezeit, und es wurde ja auch schon häufiger mal in den Kommentaren gefordert, endlich wieder den Quizzard, die Herausforderung des Quizzards, unser kleines Magic the Gathering Rätselspiel Spaß und Freude. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir heute was ganz Besonderes, worüber ich mich sehr, sehr freue, und zwar einen Sponsor für diese Folge, und zwar in Form von tokens4mtg.com. Und wir kennen das, unsere Lieblingsdecks, unsere Pet-Decks, die wir vielleicht auch mal ausblingen wollen. Da werden dann erstmal die Special-Promo-Art-Karten geholt, anstatt die regulären Uncommons. Und für die Leute, die da auch noch in denselben Schritt noch weitergehen wollen, die investieren in super coole Tokens. Und genau, dafür haben wir den Sponsor der heutigen Folge, tokens4mtg.com. Was können die Leute denn über uns erreichen, Franz?
Ja, also es gibt exklusive Tokens zu bekommen. Bei einer Bestellung über 10 Euro gibt es einmal einen Manga-Kraken-Token zurzeit mit dem Code Radio Ravnica 1. Und mit dem Code Radio Ravnica 2 gibt es einen Toon-Kraken. Diese Karten sind tatsächlich relativ limitiert. Wenn die einmal weg sind, sind sie weg. Und dann gibt es einen neuen Code, beziehungsweise keinen neuen Code, sondern neue Tokens mit dem gleichen Code. Und die werden dann laut Hersteller nie wieder hergestellt. Mhm. Und dementsprechend eine ziemlich coole Sache. Kriegt man, wie gesagt, auch nur über so einen Code.
Genau, und bei einer Bestellung über 10 Euro könnt ihr diesen Code entweder Radio Ravnica 1 oder Radio Ravnica 2, wenn ihr die Bestellung bezahlt, einfach mit angeben und bekommt dann den Manga-Kraken oder den Toon-Kraken dann gratis mit dazu. Wie du schon richtig gesagt hast, das Ganze zeitexklusiv und nur zu erreichen bei tokens4mtg.com. Vielen Dank für das Sponsoring tokens4mtg.com. Und in dem Sinne gehen wir mal weiter in die News, und zwar Covid, das übergreifende Thema. Überall hört man davon, und wir haben aber diesmal was Positives, und zwar in Form von Friday Night Magic. Denn wir haben es schon angekündigt, oder wir haben es schon in den letzten Wochen auch schon gesagt, so Events wie das Friday Night Magic, das sich treffen mit Freunden und in großer Runde Magic-Turniere machen, das ist zu Zeiten des Coronavirus einfach nur mal schwierig. Und da hat sich Wizards of the Coast gedacht, da hat sich jetzt quasi ein Markt geöffnet, den wir bedienen können und wollen. Mhm. Und nämlich das in Form von den nächsten 3 Freitagen. Wie sehen die denn aus? Was hat denn der Wizards of the Coast geplant?
Boah, eine Menge. Also ich finde erstmal die Grundidee halt super gut. Magic Arena ist halt einfach eine Plattform, die ist kostenlos, die ist nicht so schwierig zu handhaben wie zum Beispiel Magic Online. Und war ein naheliegender und guter Schritt, den Weg zu gehen. Am 27. März, also diesen Freitag, gibt es die Challenger-Decks zum Ausprobieren auf Arena. Und da kann man quasi da den Freitag lang Friday Night Magic spielen. Und es wird keine Eintrittspreise geben. Mhm. Als Belohnung gibt es dann von deinem LGS, also man muss sich, man macht einen Screenshot davon, dass man gespielt hat mit dieses Event, schickt das dann an seinen LGS, und der schickt einem dann einen Code für eine exklusive Sleeve, die es wirklich dann nur da zu geben kriegt. Das Gleiche gibt's am 3. April, also im Freitag danach. Da ist ein All-Access-Event, was ich persönlich ziemlich nice finde. Denn da hat man alle Karten zur Verfügung, auch wenn man sie nicht in der Sammlung hat. Das heißt, da kann man sich mal den jankigsten Jank craften, wenn man möchte, ohne dafür jetzt irgendwelche Wildcards ausgeben zu müssen.
Oder endlich mal dieses Top-Tier-Deck, was man immer spielen wollte, aber nie die Wildcards so hatte.
Richtig. Oder mal ein anderes Top-Tier-Deck, wenn man alles in ein Deck gepackt hat, was einem jetzt nicht mehr so viel Spaß macht, weil man es halt die ganze Zeit spielt. Hm. Und ja, am 10. April, etwas, worauf ich mich auch sehr freue, ist Historic Brawl. Das heißt, ja, an dem Tag wird man die ganze Zeit Brawl spielen können. Ich meine, man kann es mittlerweile sowieso, aber Historic Brawl, also auch noch die ganzen alten Karten dazu gepackt. Und ja, auch da wird es dann wieder eine exklusive Sleeve geben.
Ja. Genau, und die Voraussetzung dafür ist, dass sich euer Local Game Store beim Locator als ein solcher angemeldet hat, der eine Online-Community hat. Und es wird vorgeschlagen in dem Artikel, den wir hier zur Grundlage nehmen, das über Discord zu tun. Und dementsprechend, wenn das einmal quasi aufbereitet ist, kann man im Locator sehen, wer sich online verknüpft hat zur Coronavirus-Zeit und sich eben diese Belohnungen schnappen. Wenn man den Owner natürlich privat kennt, kann man da auch mal vorher einfach nachfragen über sonstige Kanäle. Ja, das ist der erste Schritt, quasi dieses Coronavirus zu bekämpfen, in Anführungszeichen, und trotzdem die Community aufrechtzuerhalten. Wie findest du das denn? Ist das eine nette Geste oder jetzt endlich die absolute Übernahme über Paper und den Local Game Store?
Ja, ich meine, ich muss sagen, es ist wirklich, wie gesagt, ein sinnvoller Schritt. Also, ich kann verstehen, dass in so einer Zeit funktioniert Paper nicht mehr so gut wie vorher. Und da sieht man halt, dass Arena ein bisschen krisensicherer ist oder online ein bisschen krisensicherer ist. Und ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich finde es halt super, den Schritt zu sagen, wir gehen den Schritt mit dem LGS. Der LGS kriegt die Codes. Und ihr kriegt den Code nicht einfach so, wenn ihr euch am Event teilnehmt und einen Sieg habt, wie das sonst so ist bei so einem Free-to-Play-Event, sondern ja, ihr kriegt den halt mit dem LGS und dass man halt mit dem irgendwie im Austausch bleibt. Das ist halt, wie gesagt, eine ziemlich coole Sache. Finde ich sehr, sehr wichtig. Übrigens haben sie auch angeboten, tatsächlich, wenn man sich nicht so online-affin ist, was natürlich unwahrscheinlich ist, aber natürlich sein kann als Store-Owner, dann hilft sogar Wizards tatsächlich weiter so einen Discord einzurichten. Das heißt wirklich an jeden Shop-Owner, macht das. Das ist eine sinnvolle Sache. Ihr kriegt wieder kostenlose Goodies in Form von diesmal von Codes. Und ja, ich denke, ihr werdet dann vielleicht sogar ein paar neue Leute gewinnen für die Zeit nach Covid.
Genau.
Ja, also wie gesagt, finde ich ziemlich cool. Aber eine Kleinigkeit sind halt nur Sleeves, ne? Also ich würde mich freuen, wenn es dann Booster wären oder vielleicht Card-Styles, vielleicht sogar eine besondere Card, sagen wir mal, ein Planeswalker, alternatives Artwork, den es sonst irgendwie nicht gibt oder sowas. Also irgendwas, was es noch ein bisschen besonderer macht als nur Sleeves, weil wir haben schon oft drüber geredet, Sleeves haben wir, glaube ich, alle genug.
Ja, und das ist halt gerade auch für die Leute, die halt noch nicht bei sich auf die Sleeves irgendwie freuen oder die explizit sammeln oder so, selbst die haben mehr als genug. Aber trotzdem, ich finde die Idee auf jeden Fall nett und es hat bei mir plus ein paar Kommentare in unserer WhatsApp-Gruppe von unserem Local Game Store quasi dazu geführt, dass ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen um die Organisation, um tatsächliches FNM kümmere, wo wir dann tatsächlich diese Mechanik mit, also ich habe einen Discord-Server quasi aufgemacht, und werde dann über die Companion-App quasi ein Turnier strukturieren, wo wir dann versuchen, das über Arena irgendwie quasi nachzustellen, um die Zeit zu lösen. Ob das jetzt auch mit hier reinkommt ins Wizards Play Network, ist ja eigentlich nichts mit den Events zu tun, die Wizards dazu packt. Aber damit schienen alle ein bisschen glücklicher, als bei diesen Events explizit mitzumachen. Weil so schön wie es ist, quasi die Challenger-Decks ausprobieren zu können, so viel lieber spielt man ja mit seinen eigenen Karten. Und vielleicht ist das ja auch was für euch, wenn ihr sagt, okay, ihr vermisst ein bisschen dieses Community-Ding. Und ich glaube, Discord ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Tool, um da auch weiterhin noch online, sich auszutauschen. Man kann quasi kleine Sprachkanäle machen, die die Tische repräsentieren und so weiter und so fort. Und ist eigentlich eine ganz nette Idee, auf das ich auf jeden Fall Bock habe, das mal auszuprobieren und zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Und vielleicht kann man ja mit dem Local Game Store Owner da noch ein bisschen im Nachhinein reden und sagen, hey, wir haben diese Ergebnisse gespielt, kann man sie irgendwie nachtragen? Gibt's da vielleicht doch auch Papierpreise für? Mal schauen. Garantieren kann man natürlich bei sowas nichts, aber im Gegensatz zum FNM ist das Ganze ja auch gratis. Von daher eine schöne Aktion. Und ja, ich meine, es nimmt niemandem was weg. Von daher gibt es auch nicht so viel zu meckern, ehrlich gesagt. Gehen wir weiter zur nächsten News, und zwar zu Channel Fireball. Ja, willst du da gerade mal was zu sagen, was sie jetzt quasi da geplant haben?
Sehr gerne. Also Magic Fest wurden die nächsten paar Jahre abgesagt und teilweise zwar nur einen Monat verschoben, aber das war wahrscheinlich eher so eine Art Wunschdenken, gehe ich jetzt mal einfach davon aus, dass diese Events in nächster Zeit stattfinden können. Und die sind natürlich auch am Überlegen, wie können wir das Ganze doch stattfinden lassen. Das Problem ist halt, die haben natürlich auch hohe Kosten und müssen gucken, dass sie die irgendwie gedeckt bekommen. Und so sind sie auch erfinderisch geworden und haben sich gesagt, alles klar, Magic Arena, gutes Tool, da machen wir ja jetzt unsere Magic Fest, also den Grand Prix quasi auf dem Arena-Client. Und das ist natürlich eine Sache, da stellen sich einige Fragen, gehen alle eigene Fragezeichen auf. Was heißt das? Was machen wir? Wie funktioniert das? Und ja, das ist eigentlich relativ simpel. Ich weiß nicht, ob es komplett in den Client integriert sein wird als Event oder ob man sich auf einer externen Seite dafür registrieren muss. Das kann ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Was aber der Fall sein wird, ist, dass es wöchentliche Events geben wird. Das heißt, man kann sich in der Woche, ich glaube, dreimal täglich gibt es Zeitpunkte, damit jede Zeitzone da dran teilnehmen kann, wo man so ein Event spielen kann. Das kostet $25 Eintritt. Da kriegt man sogar noch einen bis zu $20 wertigen Gutschein, also je nachdem, wo man es spielt, einen Draft zu spielen in Papierform auf dem nächsten Magic Fest seiner Wahl, wenn der dann halt wieder stattfindet. Was natürlich super cool ist, weil man kriegt sogar noch eine Kleinigkeit back, obwohl man ja bei einem Grand Prix auch 30, 40 Euro Eintritt zahlen würde für so ein Main Event. Da kriegt man natürlich noch ein paar andere Sachen dann dafür, aber nichtsdestotrotz. Und mit diesen $25 kann man dann halt so ein Event spielen. Und wenn man 5-1 oder besser geht, ich denke mal, das wird dann, ich weiß gar nicht, ob es dann wahrscheinlich ein Best of, also dass du 8 Spiele spielen wirst oder sowas, die Richtung.
Also es wird, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, wird es ein Best of 3 Matches sein und dann halt 6 Matches, die du spielen kannst. Also dieses typische, was man im Übergangsbildschirm halt sieht, diese unten, diese Steps, die du gehen kannst quasi. Ja.
Okay, also genau, 5-1 oder besser, das heißt 5-1, 5-0-1, wie es auch immer das zustande kommen soll, und 6-0, ja, Timeout und dann irgendwie gleich viel Leben, keine Ahnung. Wenn man das erreicht, qualifiziert man sich, wenn ich es richtig verstanden habe, fürs Wochenende. Und da wird dann die Top 8 ausgespielt und die Top 8 qualifiziert sich automatisch für die Players Tour. Und ja, es geht um $25.000 Preispool und das jede Woche. Das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, jede Woche ein Magic Fest zu spielen, was man natürlich vorher kaum realisieren konnte. Außer man hat halt super viel Geld übrig und pendelt durch die Welt nach Amerika, nach Brasilien und keine Ahnung wohin. Um halt an diesem Magic Fest teilzunehmen. Und jetzt hat man tatsächlich über Arena die Möglichkeit, wöchentlich an diesen Events teilzunehmen und sich für große Spiele, wie zum Beispiel Players Tour, zu qualifizieren. Und ich denke mal, wenn man da aus welchem Grund auch immer irgendwie 2-3 Mal den ersten Platz machen sollte, ich glaube, Wizards passt dann schon auf und sagt, okay, das scheint ein guter Spieler zu sein. Vielleicht laden wir den mal zum nächsten Event Invitational ein oder sowas.
Ja, also, man ist ja auch damit mit den Magic Fests und den Player Tour Invites halt auch in diesem Turnier, oder was ist Turnier, aber in diesem Competitive Play Baum auch schon mit drin auf dem Weg dann potenziell auch in die Magic Pro League aufgenommen werden, oder zumindest erstmal in die Rivals League. Also es ist schon ein legitimer Weg, quasi da weiterzumachen. Das Ganze wird auch auch gecovert auf Channel Fireball, auf dem Twitch-Kanal von Channel Fireball. Und das heißt, auch für die Leute, die nicht aktiv dran teilnehmen, haben da auf jeden Fall highly competitive Magic sich da anzuschauen. Das Ganze wird gecovert von LSV und William Huey Jensen. Und wie du schon sagst, das ist, also was mich am meisten überrascht, ist, dass es so ein tägliches Ding sein wird. Also dass halt wirklich quasi keine, in Anführungszeichen, Ausreden gelten, dass man wirklich sagt, okay, man kann natürlich alle Pacific Time, aber um 3 Uhr morgens, um 9 Uhr morgens, um 3 Uhr nachmittags, um 9 Uhr nachmittags, kann man sich wirklich am ganzen Tag qualifizieren, das Ganze vom 23.3. bis zum 3.4. und dann am 11.4. und 12.4. dann die Finals ausspielen. Und das ist tatsächlich, finde ich, eine krasse Reaktion, quasi das so durchzuziehen. Traust du das denn dem Arena-Klienten schon zu, so eine Turnierform durchzuziehen? Oder nächstes könnte schwierig werden?
Generell ja. Ich traue der Arena-Client zu, dass das funktioniert und dass das auch schon in Arena integriert ist und nicht so ein externes Ding ist, wie das sonst halt immer stattgefunden hat. Wovor ich ein bisschen mehr Angst habe, ist wirklich auf die Masse an Spielern, die da auf Arena einprasseln. Also ich hatte es tatsächlich, ich höre ja öfter mal, dass irgendwelche Leute Probleme haben mit dem Arena-Client, dass irgendwie Disconnects haben und so weiter und so fort. Ich bin bisher immer davon verschont geblieben, tatsächlich außer in der Beta, aber das ist jetzt wirklich schon lange her, bin ich davon komplett verschont geblieben und habe immer gedacht, okay, es liegt vielleicht an deren PC, haben nicht die aktuellste Treiberversion von der Grafikkarte. Aber seitdem ja die Leute zu Hause bleiben müssen und ich glaube Arena-Zahlen explodieren, habe ich das Gefühl, es dauert manche Dinge ein bisschen länger und ich kriege auch den einen oder anderen Fehler. Zum Beispiel, wenn ich also ich habe es früher, wenn ich länger gespielt habe, wurde es immer langsamer. Vor allen Dingen, wenn es vom Best of Three vom Match ins Sideboarden geht, dann dauert es halt irgendwie einfach so 10 Sekunden, das ist halt schon, wo nichts passiert ist schon. Dann hatte ich tatsächlich einmal, dass ich eine Karte ausgespielt habe und die wurde halt einfach nicht ausgespielt und dann lief auf einmal eine Uhr ab und ich konnte nichts machen, ich konnte nichts anklicken, habe neu gestartet und es zählte als kompletter Loss. Also ich war im Best of Three, erstes Match zählte als kompletter Loss. Krass. Und ich bin auf Daily gegangen, auf die Daily Events, nicht Daily Events, Daily Angebote im Shop und das dauert auch, bis der aktualisiert hat und mir die Angebote anzeigt, dauert auch ziemlich lange. Also ich habe das Gefühl, dass der Shop ist wahrscheinlich noch mal so eine externe Sache, läuft nochmal extern, weil da werden ja Geldzahlungen getätigt und das muss ja mal ein bisschen sicherer sein als alles andere. Und ich habe das Gefühl, dass der auch ein bisschen überfordert ist. Ich glaube auch gerade durch dieses Daily-System, weil halt jeder halt mindestens einmal am Tag da reinklickt, wenn er denn gerade Magic spielt, um zu gucken, ob es denn nicht den Bolas für 50 Gems gibt oder irgendwie 100 Gold.
Das ist auch eine weirde Sache, können wir gleich mal drüber reden.
Ja. Und ja, das ist halt so eine Sache, das sind so Sachen, die ich festgestellt habe zum Thema, ob ich es dem Kleinen zutraue. Generell ja, aber ja, vielleicht sollten sie die Serverkapazität noch mal ein bisschen aufstocken, dass das alles noch mal wieder ein bisschen flüssiger wird.
Ja, ja, das finde ich ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Also wir haben ja schon High-Competitive-Turniere letztens halt mit der World Championship gesehen, die auf Arena gelaufen sind. Nur da hat man immer noch ein technisches Team dahinter gehabt, die dann zwischen den PCs hin und her gelaufen sind. Und das jetzt zu sehen als reines Online-Event, ich bin noch mal gespannt, wie das von der Coverage laufen wird.
Genau, weil eigentlich gibt's ja zurzeit nicht die Möglichkeit, Spiele zu beobachten. Ja, ich meine, letzten Endes geht das ja offensichtlich schon irgendwie. Ich meine, so haben sie es ja bei der Weltmeisterschaft auch gemacht. Aber wie genau, kann man nicht sagen. Könnte ja auch sein, dass sie einfach einen Bildschirm von einem Spieler abgefilmt haben und nicht den externen Zugriff auf das Match hatten. Aber offensichtlich muss das ja irgendwie möglich sein. Und das würde wiederum bedeuten, dass das Ganze auch in Arena stattfindet.
Ja.
Dann, weil da halt auch wieder, wie gesagt, dieser externe Zugriff dann stattfindet. Und das wäre wiederum eine ziemlich coole Sache, weil dann könnte man sowas auch, finde ich, vernünftig machen für YouTube oder für Twitch generell und so ein privates Turnier einfach mal machen.
Definitiv, das wäre.
Wenn man halt die Möglichkeit hat, so reinzuschauen in die Matches. Sonst macht es halt nicht wirklich viel Sinn, wenn da sich ein Turnier ergibt und man am Ende einfach nur vom Gewinner berichtet. So.
Ja. Ja, das ist tatsächlich so ein Ding, was du eben meintest, wie die das bei der Championship gelöst haben. Das ist ja tatsächlich so gewesen, dass sie beide Screens gecaptured haben und da gab es halt dann diesen Overlap, wo man dann oben den Bildschirm mal reinfahren konnte von dem Spieler, der oben war, und dann konnte man die Hand sehen und wenn der irgendeine Entscheidung zu treffen hat. Also das war ganz klassische Capture-Technik, also nichts mit einem Spectator-Modus, aber vielleicht macht Covid jetzt kreativ und die Entwickler denken sich jetzt auch, okay, vielleicht wäre so ein Spectator-Modus doch ganz geil gewesen und basteln jetzt ganz schnell was zusammen. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, Anmeldungen für dieses für Magic Fest Online laufen ja weiterhin. Wenn ihr das hört am Mittwoch, könnt ihr euch immer noch für den wahrscheinlich Mittwoch den späten Termin, Donnerstag und Freitag für alle drei Termine oder sogar noch mehr Termine quasi
und auf einmal anmelden. Spielen alle im nächsten Magic Fest 20 Drafts.
Ja, genau. Und dann das Ganze kostet, wie du schon meintest, $25. Man muss seine Deckliste submitten und das Ganze ist natürlich Competitive Rule Enforcement Level. Also dementsprechend ist das halt wirklich nichts anderes, wie wenn ihr auf dem Magic Fest spielt. Da wird ein bisschen genauer hingeguckt, ob ihr alles richtig ausgefüllt habt. Aber wenn ihr da Bock habt, dann schlag zu und nutzt die Zeit, die ihr vielleicht zu Hause verbringen müsst, um ein bisschen euch in der Competitive Ladder nach oben zu befördern. Aber ganz kurz, weil du es eben erwähnt hattest, diese Daily-Angebote im Magic Shop. Mhm. Es wird immer wieder auch im Magic TCG Reddit darüber berichtet, sind die, also was ist die Strategie dahinter? Weil die Herangehensweise wirkt schon ein bisschen lächerlich, dass auf einmal irgendwelche Card-Sleeves oder Card-Styles halt für 10 Gold irgendwie angeboten werden. Weißt du da irgendwas mehr? Und wie, wenn ja, wie findest du das?
Also, was ich mir vorstellen kann, so aus unternehmerischer Sicht, ist es also das ist kein richtiger Fachbegriff, aber ich nenne es jetzt mal die Anti-Whale-Strategie. Die Leute, die sich nicht alles kaufen, halt damit abzuholen. Die Leute, die wirklich sparsam sind und sagen, ich gebe mein Geld eigentlich nur für Events aus und für Booster. Die Leute kaufen sich nicht für 2000 Gems mal die neueste Sleeve, weil die halt sagen hier, ihr könnt mich mal, dafür hole ich mir echte Sleeves. Naja. Und wenn es dann halt aber ein Angebot gibt, das hinreichend gut ist, gibt es auch Leute, die dafür Geld ausgeben. Und die Leute, also beziehungsweise Gold und Gems und dementsprechend halt auch Zeit beziehungsweise Geld. Und immer wenn man halt Gold oder Gems ausgibt, gibt man sie nicht für einen Spielfortschritt aus und gibt dann vielleicht später nochmal Euros aus, um sich Gems zu holen, um sich Spielfortschritt zu holen, weil dann doch die letzten 500 Gems fehlen, um sich den Mastery Pass nochmal zu kaufen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Strategie dahinter. Also die Leute abzuholen, die normalerweise nicht für kosmetische Dinge Geld ausgeben würden. Plus natürlich Daily, alles, was irgendwie Daily ist in einem Online-Spiel, soll natürlich dazu verleiten, dass man sich Daily auch einloggt und schaut, was denn gerade so los ist und ob man vielleicht doch mal noch ein, zwei Runden spielt. Und das ist so die Strategie hinter so einem Daily.
Ja. Also so quasi so ein Fear of Missing Out Gedöns quasi. Dass man das abgreifen will, kombiniert mit dem Abtesten der Grenze, so von wegen, ab wann sind die Leute bereit, Geld zu zahlen? 10 Gold, okay, 20 Gold, nicht, okay, dann gehen wir wieder auf 10 Gold. Verstehe, genau, das ist schon ein bisschen, es ist auf jeden Fall interessant, das zu beobachten, gerade wenn man halt vergleichbar die normalerweise diese Card-Styles für, ja, was kostet da einer? 100 Gold oder so? Ist jetzt auch nicht die Welt, aber.
Nein. Die Card-Styles sind ultra teuer. Das ist abhängig davon, ob sie Common, Uncommon, Rare oder Mythic ist. Aber dann merkt man, dass das überhaupt nicht dein Produkt ist. Die rotieren zwischen irgendwie 500 und 1000 Edelsteinen. Also, die sind nicht günstig für ein Style.
Ich finde es halt irgendwie nur interessanter zu sehen, dass halt diese Prozentzahlen, wie krass das gedroppt ist und dann so 98% reduziert, schlag jetzt zu. Ich denke mir so, was zum Teufel? Wie kann das denn jetzt auf einmal von so einem sehr hohen Preis, wie du es schon sagst, runterdroppen auf so irgendwie 10 Cent gefühlt? Also es ist schon interessant auf jeden Fall.
Vor allen Dingen, diese Angebote gab es jetzt ein paar Mal, auch bei guten Karten, mit Teferi und Bolas als Glas-Planeswalker.
Ja.
Aber danach auch eher wieder nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, jetzt, wo es so voll ist, auf Arena, habe ich das Gefühl, dass die Zahlen sowieso gut sind. Und also man merkt
man halt, keine Anreize mehr schaffen.
Genau, also man merkt, wie du gesagt hast, das Austesten der Grenze. Und ich glaube, die haben gemerkt, bei 98% schlagen auch irgendwie 90-95% der Spieler zu, die sich gerade eingeloggt haben. Und die gucken halt, wann geht's, wie geht's, wo ist die Schmerzgrenze, wo lohnt es sich für uns, das Ganze noch weiterzumachen oder nicht. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache.
Hand aufs Herz, hast du dir schon Cardstyles in diesen Angeboten gekauft?
Ja. Also ich würde mich persönlich bei den Papierprodukten schon so als Whale mehr oder weniger sehen. Ich habe jetzt nicht alle Secret Layers geholt oder sowas, aber Mythic Editions zum Beispiel alle und sowas. Also ich gebe schon einiges an Geld aus für Premium-Produkte. Früher habe ich auch alle Events gespielt, die ich konnte, um solche Card-Styles freizuschalten. Mittlerweile mache ich es aber auch nicht mehr, weil es halt einfach nur Card-Styles sind und ich das Geld mir tatsächlich lieber aufheben möchte für zum Spielen. Und aber als die Angebote, diese Daily-Angebote dann kamen, die sind ja auch relativ neu, dann habe ich schon gesagt, schon. Und es war halt bisher die richtig günstigen Angebote, ich glaube, also Teferi und Bolas zum Beispiel. Und dann ab, ich glaube, zwei Avatare, die waren auch recht günstig, Kaya und Domri und dann habe ich mir noch Domri Sleeve geholt. Ich glaube, die hat, die war aber recht teuer. Ich glaube, die hat 2000 Gold gekostet. Also da habe ich schon ein bisschen mehr ausgegeben und da habe ich mich einfach nur gerade danach gefühlt, weil Domri auch gerade als Avatar am Angebot war und der war halt so günstig und ja, da haben sie mich abgeholt.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, damit kommen wir zum Quizzard oder zum Herausforderung des Quizzards, unserer kleinen Rätselrubrik bei Radio Ravnica. Und ich habe gerade mal durchgezählt, 7 Fragen für dich rausgesucht. Aha. Ich habe tatsächlich überlegt oder zwischenzeitlich gedacht, okay, vielleicht sind die Fragen ein bisschen, ja, ein bisschen härter als sonst. Aber ich hoffe, du kommst trotzdem zurecht damit. Wie wollen wir das mit den Regeln eigentlich machen, mit den Punkten? Wollen wir wieder sagen, es gibt 10 Punkte für, wenn man sie ohne Möglichkeiten löst und dann irgendwie, was war das andere?
Mit?
5 Punkte dann
aber die Hälfte?
Ja, genau. Dann 5 Punkte, wenn man sie mitlöst. Okay. Dann habe ich hier mein kleines Board, womit ich dann mitschreiben kann. Alles klar. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Hast du deine Mana-Sourcen enttappt und dein Wissen aktiviert?
Ich habe einen Channel Fireball-Kuli. Zählt das auch?
Das zählt auch. Okay. Dann legen wir los mit Frage Nummer 1. Und zwar, welcher Planeswalker hat die meisten unterschiedlichen Karten bekommen?
Also im Sinne von, also als Beispiel, Teferi, dann den Zeitreisenden und Teferi Held von Dominaria zum Beispiel.
Genau, das wären dann zwei unterschiedliche Karten. Ich meine nicht alternatives Artwork oder so, sondern wirklich mit anderen Namen.
Mhm, okay. Ich meine Nicole Bolas, Planeswalker. Dann gibt es den. Nicole Bolas gibt es echt viele. Mit Amonkhet gab es den in 2 Versionen.
Mhm.
Da gab es den als Nicole Bolas Planeswalker generell. Also ich glaube, das war sogar der erste Planeswalker. Ich weiß es gar nicht genau. Ganz genau, aber der heißt Nicole Bolas Planeswalker. Und jetzt in Wrathespark, also den gibt es auf jeden Fall schon in 4 Ausfertigungen mindestens, die mir jetzt gerade spontan einfallen.
Mhm.
Aber mein Wissen reicht halt so ungefähr bis dahin, wo ich angefangen habe mit Magic. Und dann halt noch so ein bisschen vereinzelt weiter. Und das ist echt schwierig zu überlegen, was es denn noch so gibt.
Aber das ist ja auch ungefähr die Zeit, wo Planeswalker so ganz groß wurden, ne?
Also in 15 gab es auf jeden Fall einige Planeswalker im Set, das stimmt. So Nissa, klar. Nissa gab es dann zum Beispiel nämlich in Over of the Gatewatch. Ach ja Gott, Nissa gab es auch so häufig. Die gab es als in Oath of the. Also, ja, okay, das war auf jeden Fall nicht Bolas. Also nicht auf jeden Fall nicht, aber Tia Chandra, Nissa, Gideon, die haben auch so viele Reprints bekommen. Allein in Oath of the Gatewatch hat jeder nochmal 9 bekommen. Wer kam dann danach noch? Der Jace. Oh, der Jace. Jace könnte gut sein, weil Jace gab es halt auch den ersten, also den ersten Jace. Jace, keine Ahnung. wie heißt der nochmal? Jace Valerian, genau.
Mhm.
Dann gibt es den Flip Jace, wenn das zählt. Zählen die Flip Jace?
Ja, ja.
Dann in Oath of the Gatewatch gab es wieder einen Jace. Wie heißt das? Düstermond und hier Schatten über Innistrad gab es einen Jace. Es gibt Jace the Mind Sculptor. Jace gibt es auch in War of the Spark. Weißt du was? Ich kann ja
antworten. Du kannst die Lösungs.
Ich hätte gerne erstmal Lösungen, bitte.
Okay, ja. Die Wahlmöglichkeiten
fies. Aber ja.
Sind Ajani,
okay.
Jace, Chandra oder Liliana?
Ja, ich gehe mit Jace.
Jace ist deine Antwort?
Mhm.
Das ist leider falsch.
Damn.
Die meisten Planeswalker-Karten ist tatsächlich Chandra mit 14 individuellen Karten.
Was?
Ja. Denn wer es auch noch dazu zählt, also bei Chandra im Speziellen kam ja noch von M20 die Uncommon, Rare und Mythic. Also es sind schon mal 3 in einem Set.
Darüber hätte ich drauf kommen können. Hast du recht, ja.
Mhm. Genau, und dann gibt es noch die Planeswalker-Deck-Planeswalker, die ja auch noch dazu zählen. Also
Planeswalker-Decks, ja.
Genau, Chase Cunning Castaway, und da hat er dann noch mal Ingenious irgendwas.
Genau. Das hatte ich ja schon bei Bolas aus Stunde der Vernichtung. Da kam mir schon der Gedanke, dass es diese Planeswalker-Deck gibt. Aber ne, ich war schon bei den Grund-Planeswalkern. Ich glaube, das war schon mal der richtige Weg.
Definitiv. Die Gatewatch ist immer ein sehr guter Pfad für Planeswalker-Reprints oder
genau. Prints. Aber ja, okay, Chandra, 14. Weißt du zufällig, wie viel Jace hat?
Jace hat 11. Und zum Vergleich, also von den 4 Auswahlmöglichkeiten habe ich es mir noch aufgeschrieben, Ajani hat 12 und Liliana hat 10, was mich überrascht hat, weil ich dachte, Liliana hätte tatsächlich ein paar mehr noch gehabt. Aber okay. Tatsächlich Chandra gerade halt wegen dem
Chandra offensichtlich
Evergreen. 20. Ja, und halt, ne, kommt ja in Netflix-Serie und alles raus. Also genau. Chandra wird jetzt das Poster-Girl von Magic.
Okay, ja gut. Nächste Frage.
Nummer 2. Woran konnte man in Magics Anfängen Alpha- und Beta-Prints von Unlimited-Prints unterscheiden?
Puh. Boah, damit kenne ich mich auch nicht so gut aus, wie ich mich so auskennen sollte. Unlimited hat auf jeden Fall einen weißen Rahmen. Und ich glaube, Alpha und Beta hatten einen schwarzen. Ist das der Unterschied? Oder ist es... Boah, ich bin wirklich, ne, ich werde mich wahrscheinlich in den Kommentaren auseinandernehmen. Aber das sind halt so, das ist so mein Wissen, in Anführungszeichen, was ich habe. Das könnte sein, also wenn das wirklich stimmt mit Schwarz-Weiß, klar, das ist ja ein offensichtlicher Unterschied. Mhm. Ansonsten eine andere Vermutung, die ich hätte, was ich auch öfter, also dass es da generell Unterschiede gibt, oder ich weiß aber nicht, ob es da der Unterschied ist, mit dem Künstlernamen irgendwas. Aber ich glaube, ich höre mir erstmal die Antwortmöglichkeiten an.
Okay, die 4 Antwortmöglichkeiten sind am weißen Rand, am Set-Symbol, an der Schriftart oder am modernen Kartenrahmen.
Modernen Kartenrahmen? Was meinst du damit?
Also der Kartenrahmen, der hat sich ja von den Original-Prints quasi, so wie die heute aussehen, hat sich da ja ein bisschen was verändert vom eigentlichen Kartenrahmen.
Ja gut, also weißer Rand ist natürlich, Z-Symbol ist Schwachsinn, gab es damals nicht. Weißer Rand, ich meine, das ist es, sonst meinst du Schriftart, ne? Mhm. Ich meine, dass es da auch Unterschiede gibt, aber ich weiß nicht, ob die eher mit Lupe zu erkennen sind und weil ich es auch mein erster Guess war, gehe ich mit dem weißen Rahmen.
Okay, das ist korrekt. Der weiße Rand hat damals quasi Originale von Reprints unterschieden, denn man hat sich am Anfang gedacht, okay, ne, man ist ja auch ein Collectible Card Game, das Ganze. Und um quasi anzuzeigen, dass es eine Karte schon mal in einem Set davor gab, also in dem Fall von Unlimited zu Alpha und Beta Prints, wurden diese Karten dann mit einem weißen Rand gedruckt. Es gab tatsächlich dann Komplikationen, was die Übersetzung in zum Beispiel europäische Länder anging. Denn wenn man zum Beispiel das Deutsche oder die ersten Karten, die in Deutschland zum Beispiel rausgekommen waren, die gab es dann, oder das war da halt das Unlimited-Set und halt eben nicht Alpha und Beta. Und trotzdem hatten die einen weißen Rand, obwohl es in Deutsch vorher noch nicht geprintet wurde. Das heißt, diese ganze Situation hat es immer noch komplizierter und noch komplizierter gemacht. Und dementsprechend hat man sich irgendwann dann dagegen entschieden. Wobei der weiße Rand in Core-Sets tatsächlich noch sehr, sehr lang geblieben ist. Also da hat sich, glaube ich, wirklich dann erst mit dem, was war es denn, Corset 15 oder so, oder Corset 10 oder so? Ich glaube, da hat man sich erst dagegen entschieden, dann weiterhin weiße Ränder in Corsets zu tun.
Ach, witzig.
Genau, tatsächlich noch ein paar andere Fun Facts zu den anderen Antwortmöglichkeiten. Am Set-Symbole gab es tatsächlich das erste Mal in Arabian Nights, also tatsächlich das zweite Set, wenn man Alpha, Beta, Unlimited in ein Punkt packt. Und an der Schriftart, da habe ich kurz überlegt, gab es überhaupt jemals einen Unterschied? Aber tatsächlich gab es einmal den Switch von Schriftarten, Knowledge, jetzt kommt's, Gaudi Medieval zu Matrix Bult ab der 8. Edition. Und was wir aktuell haben seit M15, also unser auch den aktuellen Kartenframe, ist die Schriftart gebrandet und nennt sich Belehren. Das ist auch dementsprechend auch das, was wir bei den ganzen Produkten, zum Beispiel Ikoria und so weiter, das ist die ikonische Magic-Schriftart von moderneren Sachen. Hm. Und dann der große Change von den klassischen Cardframe zum modernen Cardframe, was ja auch die Grenze zu Modern quasi klar macht, ab der 8. Edition gab es die. Allerdings, wie gesagt, so früh mit den Unterschieden von Reprints und, also von Unlimited Reprints zu Alpha Beta Prints, das war tatsächlich der klassische weiße Rahmen. Sehr gut, 5 Punkte für dich.
5 Punkte für Gryffindor.
Genau.
Ich habe gestern, nee, oder war es vorgestern, den Kammer des Schreckens gesehen.
Oh, super. Also ja. Generell ist jetzt auch die Zeit, Harry Potter gerne noch mal irgendwie zu lesen, zu schauen und vielleicht sogar Radio Ravenclaw
zu hören, wenn ihr
schon mal dabei seid. Alles klar, bist du bereit für Frage 3?
Ja. Ja,
okay.
Ja.
Mit welchem Set wurden zum ersten Mal die Raritäten offen auf der Karte sichtbar? Also mit Raritäten meine ich halt Common, Uncommon, Rare, Mythic. Beziehungsweise erstmal nur die 3. Und zwar wurden die ersichtlich auf oder bei.
Ja, ich hätte gerne die Antwortmöglichkeit.
Oh ja, ja, sorry. Ja, die Antwortmöglichkeiten sind Unlimited, Arabian Nights, Exodus oder Legends.
Also Unlimited nein. Hast du schon durch die Frage davor und den Fun Facts ausgeschlossen. Arabian Nights. Ich weiß, dass es... bei Weltmeister-Decks das goldene Arabian Nights Symbol gibt. Jetzt weiß ich nicht, ob das alle Karten, die da rauskommen, dieses goldene Symbol haben. Also alle Karten, die in diesen Weltmeister-Decks das goldene Symbol einfach generell haben. Mhm. Oder ob das wirklich angezeigt wurde, um zu zeigen, hey, das ist eine Rare. Aber dann kann es ja immer noch sein, dass sie das nur in den Weltmeister-Decks gemacht haben und nicht in den Original Arabian Nights. Das ist mein Problem damit. Und ich glaube, das ist zu früh, als dass sie das gemacht haben. Weil generell war ja, kennt man es von alten Karten, ich kann die einfach nicht unterscheiden, was ist eine Rare und was ist nicht eine Rare. Und deswegen glaube ich, Arabian Nights ist zu früh. Das würde schon mal 2 ausschließen. Das haben wir noch, Exodus und
Legends.
Jetzt habe ich mich verschluckt.
Hast du was zu trinken da?
Nee, jetzt habe ich auch einen Frosch mal. Jetzt weiß ich, ob man es hört. Meine Güte.
Jetzt geht's wieder? Okay.
Ja. Das passiert, wenn man zu viel nachdenkt.
So, das typische Exodus Denken aus dem Hals.
Ja. Also Exodus habe ich zum Beispiel überhaupt keine Ahnung, was für eine Edition das ist. Legends sagt mir noch was. Ich glaube, das ist Alliance. Legends. Ich muss raten und ich nehme Exodus.
Das ist absolut richtig.
Ja.
Exodus, das erste Set, was das Set-Symbol in den verschiedenen Farben, also einmal schwarz für Common, Silber für Uncommon und Gold für Rare quasi gezeigt hast. Aber wie du auch vollkommen richtig gesagt hast, gab es schon verschiedene Raritätsstufen und diese, nicht wie wir heute kennen, die Selektion im Booster von wegen 10 Commons, 3 Uncommons und eine Rare. In dieser Frequenz nicht, sondern in einer etwas anderen Konstellation, aber das gab es schon immer. Und das macht's halt bei Alpha und Beta tatsächlich nochmal aus, dass es dann auch nochmal zum Beispiel Rare Basic Lands geben kann, weil dafür gab es keinen Slot am Anfang. Und dementsprechend gab es dann auch seltenere Basic Lands, auch wenn die natürlich in der Funktionsweise sich nicht anders haben.
Ja, vor allem auch nicht im Aussehen, meine ich, oder? Ich meine, das wäre sogar exakt die gleiche Karte. Ich bin mir nicht sicher.
Okay, das kann natürlich sein. Also das müsste ich nochmal
sagen. Das ist einfach nur einfach wirklich den stumpfen Slot weggenommen hat. Ich weiß, es ist bei Uncommons, bei Rares. Da weißt du jetzt mehr als ich, aber ich habe viele Openings vom Open Booster geguckt und der hatte oftmals im Uncommon-Slot ein Land und hat sich halt dann aufgeregt. Deswegen,
ja, okay.
Also wenn es eine besondere, ich sag mal so, wenn es wirklich ein Uncommon-Land ist und man es unterscheiden kann, dann glaube ich, muss man sich nicht unbedingt aufregen, weil Lands werden immer gespielt und wenn die seltenere gibt als nicht seltenere, zum Beispiel, ich spreche jetzt von den Summer Edition Lands, die ja einfach komplette Basic Lands sind und irgendwie 10 Euro pro Stück kosten oder noch mehr, ich weiß es gar nicht. Dann glaube ich, dass das ein bisschen mehr wertet. Aber ich weiß es nicht. Das ist auch so Halbwissen.
Aber das kann auf jeden Fall dann sein, gerade wenn er sich dann ärgert über ein Basic Land. Ne, das ist dann schon auch nachvollziehbar, dass wenn sie sich noch nicht mal optisch unterscheiden, dass es dann einfach verschwindet, das Slot ist. Okay. Dann eine etwas ungewöhnliche Frage, wo ich gespannt bin, wie du darauf reagierst. Und zwar:
Wie alt bin ich?
Was ist eine Hypotenuse?
Okay. Das ist ein mathematischer Begriff. Oder ein grammatikalischer Begriff. Ich glaube, eine Hypotenuse ist. Oh, doch, das ist beides, glaube ich. Oder ich glaube, mich erinnern zu können. Hypotenuse. Das hat es nicht mit Katheter und Gegenkatheter zu tun? A² plus B² gleich C² Gedöns. Das ist Satz des Pythagoras. Und dann Hypotenuse ist das Gegenstück. Ich glaube, das ist in einem Kreis. Ja, ich glaube, das müsste sowas wie A² plus B² gleich C² sein, in die Richtung. Ankathete plus Gegenkathete ist, glaube ich, die Hypotenuse. Das hat mit einem Dreieck zu tun. Und Winkeln.
Mhm.
Gibt es Antwortmöglichkeiten?
Ja, ich habe Antwortmöglichkeiten. Willst du ja?
Dann hau mal rein.
Okay. Ist eine Hypotenuse die Aufstellung einer Behauptung, die dem
das
rechten
ist eine
Winkel,
Hypothese.
Die dem rechten Winkel gegenüberliegende längste Seite eines Dreiecks, ein Vergessenszauber bei Harry Potter oder eine besondere Wassermelone?
Okay, es ist das mit dem Dreieck und dem Winkel.
Das ist komplett richtig.
Yes.
Du hast schön das Schulwissen hier abgefragt.
Ich fand's irgendwie. Ich war nur ganz kurz bei gerade grammatikalisch, weil da gibt's ja sowas wie Klimax oder sowas, eine Übertreibung. Mhm. Hyperbel ist, glaube ich, die Übertreibung und Klimax ist, ich weiß es gar nicht. Also das klingt auch relativ
ähnlich. Oh ja, Mann. Ich hatte auch schon mal bei so einem etwas ähnlichen Format jemanden auch dieselbe Frage gestellt und der war dann super lange überlegen, war so, was war das nochmal? Es war irgendwas aus der Schulzeit und kam dann auf, es ist doch, wenn man eine Behauptung aufstellt. Und ich so, nee.
Das ist eine Hypothese.
Genau. Fand ich sehr witzig. Aber du hast es mit Bravour bestanden. Also 5 Punkte wieder für dich.
Verdammt, das hätte ich ohne lösen können.
Du warst schon sehr gut dabei, auf jeden Fall. Ich musste sogar gerade nochmal nachgucken, was nochmal eine Ankathete war.
Ja, Ankathete, Gegenkathete, so sieht's aus.
Genau.
Was ist eine Ankathete? Okay. Los.
Das ist der Beta-Winkel gegenüberliegende Seite, glaube ich.
Okay.
Meine ich, keine Ahnung.
Ich schicke dir einen Screenshot.
Nun gut. Alles klar. Ja, dann kommen wir zur nächsten, diesmal garantiert wieder Magic-related Frage. Und zwar: Future Sight brachte Karten, die einen völlig neuen Kartenrahmen hatten.
Ja.
Die Idee dahinter war, einen Blick in die Zukunft zu wagen, wie Magic-Karten aussehen könnten.
Mhm.
Welche praktische Idee sollte beim Platzieren der Mana-Symbole sollte die Platzierung der Mana-Symbole erfüllen?
Ach, Manu, ich hätte andere Sachen dazu beantworten können. Zum Beispiel, dass die Idee dahinter war, jede Karte in Future Sight kommt mal im Standard-Set zu printen. Dass sie es mit dem Tamogolf bis heute nicht gemacht haben.
Ja.
Dass es eine Karte gab mit irgendwelchen Bots, die sich jeder gefragt hat, wie soll diese Karte funktionieren, kam in Unstable als tatsächlich einzige schwarzrandige Karte außer den Standardländern spielbar in zum Beispiel Commander. Ja,
Die ganze Trivia zu Future Sight. Gib
mal bitte die Antwortmöglichkeit.
Also ich habe dir erstmal die Karte geschickt, habe einen Mind Sensor, da kannst du dir das nochmal genau angucken.
Naja, ich weiß auch, wie das aussieht. Hätte ich dir auch sagen können.
Okay. So, die praktische Idee dahinter, was könnte das bedeuten? Und zwar, Förderung der kreativen Denkprozesse durch das Lesen von oben nach unten. Übersichtlichkeit der Mana-Kosten, Möglichkeiten, die Karten zu erkennen, selbst wenn man die Hand fächert, oder Uniformität zwischen den Farben.
Puh. Also generell kann ich mir gut vorstellen, dass sie einfach mal testen wollten, wie ein neuer Frame aussieht und gucken, wie es ankommt.
Mhm.
Als von der unternehmerischen Seite her. Puh. Was sind nochmal die Antwortmöglichkeiten?
Die erste Antwortmöglichkeit ist Förderung der kreativen Denkprozesse durch das Lesen von oben nach unten. Zweite Möglichkeit ist Übersichtlichkeit der Mana-Kosten. Dritte Möglichkeit, Karten zu erkennen, selbst wenn man die Hand fächert. Die vierte Möglichkeit, Uniformität zwischen den Farben.
Okay, was meinst du mit Uniformität zwischen den Farben?
Dass quasi die verschiedenen Farben nicht mehr zu unterschiedlich aussehen, sondern dass quasi alle Karten gleich her aussehen, wenn du weißt, was ich meine.
Mhm. Okay, also die erste Antwortmöglichkeit hört sich für mich nach einem typischen nach einer typischen Robin-Antwort an. Gut ausgedacht, aber Stuss. Die zweite Möglichkeit war nochmal was?
Übersichtlichkeit der Mana-Kosten.
Ja, ich meine, das Symbol ist größer gedruckt, also die Symbole sind größer gedruckt als die auf tatsächlichen Karten. Nichtsdestotrotz ist es meiner Meinung nach außer der Größenunterschied gleich übersichtlich. Und ja, da schwank ich zwischen 3 und 4. Und da ich mir mit 4 auch nicht so viel darunter vorstellen kann und ich einfach 3 wirklich eine sinnvolle Verwendung finde. Das heißt, wenn man es wirklich auffächert, ich würde es tatsächlich, wenn ich das jetzt auffächern würde, in die andere Richtung auffächern, sodass ich nicht die Mana-Symbole sehen würde. Mhm. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die fächern das in die, wie gesagt, entgegengesetzte Richtung und können dann den Anfangsbuchstaben oder so von der Karte lesen, plus die Mana-Symbole. Finde ich eine gute Idee. Und falls du dir das ausgedacht hast, vielleicht solltest du bei Wizards anfangen. Falls nicht, hast du trotzdem gute Antwortmöglichkeiten. Ich nehme die Nummer 3.
Das ist absolut richtig.
Jawohl.
Das ist nämlich noch zu der
Idee. Wenn du das ausgedacht hast, dann ein neuer Creative Head Designer bei Magic.
Das wäre es auf jeden Fall gewesen. Die Idee dahinter ist, du siehst ja auch oben links, ist so eine Klaue, die anzeigt, dass sich bei dieser Karte um eine Kreatur handelt. Mhm. Es gab für jede, also auch für Instant, für Sorcery, für Land mit diesem Card Frame ein individuelles Symbol. Auch zum ersten Mal wurde es nicht in Textform ausgeschrieben, sondern tatsächlich hat ein eigenes Symbol bekommen. Und die Idee war wirklich, wie du schon richtig gesagt hast, dass man quasi links alle relevanten Informationen zum Erkennen einer Karte hast, also die Mana-Kosten, in dem Fall 2 generische und ein weißes, plus halt, dass es eine weiße Kreatur ist, heißt quasi, okay, das kann nur der Arvin Mind Sensor sein und vom Arvin Mind Sensor weiß ich, dass er Flash hat und so weiter. Und so kannst du oder könnte man diese Karte quasi erraten. Und du hast allerdings auch schon genau den richtigen Grund genannt, warum dieser Frame oder diese Idee sich nicht weiter durchgesetzt hat. Denn tatsächlich sind die meisten Leute mittlerweile so drauf gedrillt, es genau andersrum zu halten, dass man die Mana-Kosten, also die Karte nach rechts hin auffächert quasi und halt eben nicht nach links. Und es gab noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel der Punkt mit der Übersichtlichkeit der Mana-Kosten. Hat man ja hier ausprobiert, quasi zuerst die generischen Kosten oben als erstes zu sagen und dann darunter das Mana-Symbol dazu. Das hat nur zu noch mehr Verwirrung geführt, weil tatsächlich gerade auch neue Spieler mit diesen generischen Kosten doch schon mal ihre Probleme haben. Und das hat dann auch dementsprechend
witzig, dass du das dann einfach als Feature mir jetzt hier angeteasert hast.
Ja, so ungefähr, genau. It's not a bug, it's a feature.
Ja. Ja. Super. Einfach mal dreist das Nachteil einfach als Vorteil ausgeben.
Genau. Und der erste Punkt tatsächlich, der Denkprozess oder Anregen der kreativen Denkprozesse durch das Lesen von oben nach unten, das ist tatsächlich, ja, nicht, dass ich jetzt sagen könnte, dass es wirklich so ist, dass man dann kreativer denkt, wenn man so liest, aber es gab noch einen anderen Punkt, und zwar bei den Masterpieces von Avonket, wo die Power und Toughness von Kreaturenkarten, die dieses Masterpiece-Frame haben, wurden auch oben und unten geschrieben, und es scheint irgendwas tendenziell, ja, falsch zu sein mit Magic-Spielern, wenn Zahlen, die normalerweise in einer Linie sortiert sind, jetzt auch immer oben und unten sind. Denn diese Frames stoßen historisch gesehen häufiger zu Missmut. So zum Beispiel halt dann dementsprechend die Future-Side-Frames als auch dann die Amonkhet Masterpiece-Frames. Also das ist tatsächlich so ein Ding, das mögen wir Magic-Spieler überhaupt gar nicht. Und dementsprechend hat man das auch nie wieder weiter verfolgt. Habe ich noch was zum letzten Punkt? Ach ja, stimmt, Uniformität der Farben war die höchste oder war der größte Argument für die neuen Frames in der 8. Edition und mit M15, dass man dort halt einfach sagt, okay, man nimmt einen Schritt zurück von dem Flavor einer Karte. Also früher war ja eine schwarze Karte, hatte dann so schwarze, ich glaube, Steine oder was, was da im Hintergrund war. Und der Text war wie auf so einer alten Pergamentrolle aufgerollt. Das Ganze wurde quasi uniform gehalten, um quasi das Kartenspiel, ja, funktioneller gleich zu machen. Und man muss sich dann keine Gedanken machen, welche Schrift muss jetzt schwarz sein, welche muss weiß sein, weil der Hintergrund anders ist und so weiter und so fort. Und das war aber nicht der Gedanke hinter Future Sight. Ja. Dann kommen wir zur vorletzten Frage. Und zwar, welches deutsche Wort wurde in den englischen Kartennamen aus Innistrad verwendet. Also es geht, wir suchen einen deutschen Begriff, der unverändert so in englischen Begriffen oder in englischen Kartennamen auftaucht.
Ja. Tatsächlich ist das wieder eine Sache, mit der ich mich relativ gut auskenne. Mhm. Und es könnten meine ersten 10 Punkte sein, aber ich könnte jetzt auch voll in die Falle, voll ins Fettnäpfchen treten und 0 Punkte bekommen. Ich vermute, also ich weiß eigentlich, dass Geist ein Wort ist, das sie von Innistrad im Deutschen ins Englische übernommen haben. Also, dass es nicht Ghost heißt. Also, klar, meistens sind es Spirits oder es sind Ghosts. Vom Creature-Type her. Aber die heißen dann Geist. Und das weiß ich, weil es mir noch so prägnant im Ohr ist, wie, ich glaube, Rudy Innistrad oder Shadow of Innistrad ist das Gleiche, aufmacht und von so und so Geist spricht. Und das so komisch für uns Deutsche komisch ausspricht. Mhm. Deswegen gehe ich mit Geist.
Du sagst Geist?
Ja.
Das ist vollkommen richtig. Das sind deine ersten 10 Punkte. Genau. Namensgebend als Beispiel wäre zum Beispiel Geist of St. Traft, der damals ein Intro-Pack geschmückt hat. Und tatsächlich eine Karte war, die, glaube ich, in Spirits-Decks auch Play gesehen hat, zumindest für eine gewisse Zeit.
Also in meinem Modern-Deck ist die nach wie vor drin. Also eine im Mainboard und noch eine zweite im Sideboard, weil die Karte einfach ziemlich gut ist. Also sie ist, glaube ich, eine 3 Mana 2/2 und immer wenn sie angreift, ein Spirit halt auch, aber leider nicht fliegend, und immer wenn sie angreift, macht sie einen 4/4 Engel, der mit angreift und danach wieder exiled wird. Ja. Und der selber hat noch Hexproof und gegen Control-Decks ist die Karte, wenn sie liegt, sehr, sehr, sehr stark und schwierig wegzubekommen und eine sehr schnelle Clock.
Sehr interessant, auf jeden Fall. Ich habe vor allen Dingen irgendwann gelesen, dass diese Karte tatsächlich competitive gespielt wird. Und ich hatte mir in meiner Anfangszeit bei Magic, da gab's noch bei, ich glaube, Toys R Us oder so, gab's tatsächlich noch die alten Intro-Packs da. Und da hatte ich mir, glaube ich, für 5 € das mal mitgenommen und dachte mir so, das ist irgendwie eine coole Karte. Vielleicht gibt's da irgendwie ein Deck zu. Und da habe ich irgendwann gelernt, dass Intro-Packs und Planeswalker-Decks nicht so gut sind. Und habe mir gesagt, komm, haust du alles weg. Und dann irgendwie 2 Jahre später lese ich dann, irgendwie es gibt ein Competitive Modern-Deck, was den ein paar Mal
spielt. Ja, wobei der tatsächlich meine ich, auch ein Reprint ist. Es ist keine exklusive Karte.
Ja, klar.
Sondern das ist eine Karte, die im Original Innistrad halt drin war und dann halt quasi als wie soll ich sagen, Packverkäufer auf das Intro-Pack dann quasi als Erfolg gemacht hat. Und witzigerweise ist auch die Foil ungefähr genauso viel beziehungsweise weniger wert als die Nicht-Foil-Version aus Innistrad. Was ich nicht wirklich verstehen kann, weil ich finde die ganz cool und sie ist halt.
Ich finde die auch cool, ja. Das ist tatsächlich so ein Ding. Ich finde die Karte ist generell sehr cool. Aber neben Geist gibt es auch noch andere Begriffe. Und zwar insgesamt 4 Begriffe, die aus dem Deutschen unverändert genommen werden. Und zwar ist das zu meinem Nebengeist. Wie zum Beispiel bei Geist of St. Traft, ist das Wald auf einer Karte zu sehen wie Traverse the Ulvenwald, Falke zu sehen in zum Beispiel Falkenwrath Gorger, Gaia, was man auch noch sehen kann in dem legendären Land Gaia Reach Sanctum.
Ist genau, Gaia ein deutsches Wort? Und wenn ja, was heißt das?
Gaia, wie der Aasgeier. Der Vogel, der quasi sich
Das wird G-A-Y-A geschrieben?
Nein, G-E-I-E-E-R.
Also Gaia. Okay, weil Gaia. Es gibt auch Gaia als Karte. Also okay.
Gaia ist nochmal was anderes. Ist oftmals tatsächlich auch ein Begriff für irgendwie die Erdengottheit. Ich glaube, God of War und in der griechischen Mythologie gibt es eine Gaia. Mhm. Und bei Final Fantasy.
Ach, stimmt, ist die Währung da, ne? Oder sowas?
Nee, so heißt, glaube ich, auch tatsächlich eine Gottheit. Aber da bin ich mir jetzt auch gerade mehr.
Ja, Final Fantasy habe ich nie gespielt, aber ich glaube, da ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um anzufangen.
Stimmt, jetzt hat man ja Zeit, genau. Dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, was versteht man in Magic the Gathering unter Wheeling oder dem Wheel-Effekt?
Uff, höre ich zum ersten Mal.
Okay.
Ich meine, rein vom Hören her, Wheeling, Rad, so rädernmäßig. Mhm. Ich denke jetzt eher wirklich nicht an Rädern, ans deutsche Rädern, sondern ans Rad, an wenn was funktioniert, wenn was rund läuft. Wenn man quasi einmal in so einer Combo vielleicht drin ist, aber nicht. Ja, genau, eigentlich heißt es Loop, wenn man in einer Combo drin ist. Mhm. Aber vielleicht ist das Wheeling so, dass es ans Laufen kommt und man zwar nicht in einer Combo in dem Sinne drin ist, sondern dass man noch nach was suchen muss aus dieser Combo und deswegen im Wheel ist. Boah. Bräuchte mal die Antwortmöglichkeit. Mal gucken, ob ich da was herleiten kann.
Übrigens geschrieben, komplett wie du es schon meinst, mit Wheel, also W-H-E-E-L, also wie das Rad im Englischen. Mhm. Genau, da gibt es die vier Antwortmöglichkeiten. Zum einen das Ändern der Zugreihenfolge in Commander, also dass es jetzt nicht so rumgeht, sondern andersrum. Das Abwerfen von Karten aus dem Deck. Das Abwerfen von Handkarten für das Ziehen von neuen Karten. Das Exilen von Karten, wobei man diese Karte für eine begrenzte Zeit aus dem Exil spielen kann.
Okay. Antwortmöglichkeit 3 ist nicht richtig. Das ist Looten. Was, dann nochmal 1, 2 und 4, bitte.
1 ist das Ändern der Zugreihenfolge in EDH. Okay. 2 ist das Abwerfen von Karten aus dem Deck. 4 ist das Exilen von Karten, wobei man diese Karten für begrenzte Zeit aus dem Exil spielen kann.
Also das habe ich schon so oft gemacht und noch nie das Wort dazu gehört, ja? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja auch bei uns in der Runde Leute, die immer solche Begriffe benutzen. Mhm. Woher ich dann auch so Sachen habe wie Ditch und Looten und keine Ahnung.
Es gibt auch tatsächlich bei dem Wheeling oder bei dem Wheel-Effekt eine namensgebende Karte, die dann das.
Ja ich Ausschlussverfahren im Prinzip. Also 3, wie gesagt, ist Looten. 4 ist, weiß ich nicht den Begriff zwar zu, aber das habe ich schon so oft gemacht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ist. Und 2 war das Discarden vom Deck, richtig?
2 war Abwerfen von Karten aus dem Deck, genau.
Ich meine, ich kenne Wheel of Fortune, aber ich glaube, das hat einfach mit Card Draw zu tun.
Gerade mal nachschauen.
Ja, ich höre es tippen, tippen, tippen. Ich glaube, Wheel of Fortune ist so, discard your hand und 7 neue Karten ziehen. Für alle, in Rot, glaube ich. Ich meine, das wäre wieder Discarden, ne? Wäre ich wieder beim Thema Discard, aber aus der Bibliothek Discarden. Boah, ich spiele nicht viel Commander, leider, muss ich ehrlich sagen, das macht sehr viel Spaß. Und weil ich es mir im Ausschlussprinzip bei den anderen Sachen nicht. Discarden aus dem Deck. Das ist, da bin ich noch am ehesten. Commander-Reihenfolge ändern. Gibt es da Karten, die das machen, die die Reihenfolge bei Magic ändern? Dass man auf einmal in die andere Richtung spielt? So Uno-Effekt?
Man muss auch 10 Karten ziehen.
Ich meine, es würde passen. Man legt ein Rad in die Mitte und das Rad dreht sich in eine Richtung. Dann spielt man das Wheel irgendwie und dann dreht sich es in die andere Richtung. So rein bildlich. Also Schwierig. Da müsste ich jetzt zwischen den beiden raten. Was ist denn für mich die Bälte? Die Sache ist, ich habe es halt auch mit Discarden aus dem Deck noch nie gehört. Und was heißt auch Discarden aus dem Deck? Das heißt,
es ist explizites
sowas wie Unmod Ego, wo du Karten aus dem Deck suchst und die verschwinden, gehen ins Exile oder was auch immer. Oder bei Karten, die dir explizite Karten raussuchen aus dem Deck, aber die nicht auf die Hand nehmen, sondern auf den Friedhof legen.
Es geht mehr darum, das Abwerfen von Karten aus dem Deck, meine ich, du nimmst die obersten Karten und legst sie in dein Deck.
Ach, Milne. Genau. Ja gut, das heißt
ist schwer
Milne
zu formulieren, ohne Mill zu verwenden.
Ja, hast du mich fast gekriegt. Dann nehme ich die Antwortmöglichkeit 1.
Das Ändern der Zugreihenfolge in EDH.
Ja,
das ist leider falsch.
Oh man.
Denn tatsächlich das Ding, was du gesagt hast direkt am Anfang, das ist es nämlich. Und zwar das Abwerfen der Handkarten für das Ziehen von neuen Karten. Und du hast sogar den Namensgeber dazu gepackt. Und zwar Wheel of Fortune für 3 Mana. All players must discard their hands and draw 7 new cards.
Oh, wow. Deswegen. Ja, dann habe ich hab nicht richtig hingehört. Wie dumm, weil ich dachte, dass
Faithless Looting hast du ja als Beispiel genannt. Das ist nochmal was anderes.
Oder mehrvoll Looter ist da tatsächlich der Namensgeber. Aber das bezieht tatsächlich Draw Card, Discard Card.
Genau.
Das ist Looten.
Und das ist quasi nicht das erste, dass du deine Handkarten komplett abwirfst und dann neue Karten ziehst.
Ja, klar. Genau. Oh, man. Und
wenn man bei sowas quasi das Rad nochmal neu dreht, um seine Optionen wieder aufzuführen.
Ja, Wheel of Fortune, klar.
Nennt man das Wheeling. Aber es gibt noch mehr Karten. Es gibt nicht nur Wheel of Fortune, sondern auch Wheel of Change zum Beispiel. Die anderen Begriffe, das Ändern der Zugreihenfolge in EDH, es gibt, glaube ich, tatsächlich eine Karte, die das jemals gemacht hat. Ich kenne den Namen leider gerade nicht. Ich habe versucht, das ein bisschen zu recherchieren, habe es nicht mehr richtig herausgefunden, aber es hatte auch keinen wirklichen Einfluss auf das Spiel gehabt. Aber dazu gibt es quasi eine Karte, die das auf jeden Fall macht. Das Abwerfen von Karten aus dem Deck ist komplett richtig, wie du schon sagst, Milling. Und das Exilen von Karten, wobei man diese Karten für begrenzte Zeit ausspielen kann, das hat keinen Evergreen-Begriff und auch keine Terminologie im Magic, sondern wird mehr beschrieben als Impulsive Card Draw, also dieses impulsive, die Karten sind mir jetzt zur Option und ich muss die jetzt verwenden, wie man zum Beispiel bei hier Light Up the Stage dann auch kennt. Genau. Und dann hätten wir schon die 7 Fragen. Ich zähle mal gerade zusammen. Und du kannst ja mal sagen, wie es dir so gefallen hat.
Sehr gut. Also ich fand das Schwierigkeitslevel tatsächlich hoch, wie du schon gesagt hast. Aber war witzig, weil man konnte sich dann doch aus den Antwortmöglichkeiten ein bisschen was herleiten. Jetzt gerade bei der letzten. Oh, wie dumm, ich sage auch noch die ganzen Sachen dazu. Aber manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich fand's halt so witzig, weil du auch noch Wheel of Fortune quasi so sagst und genau das beschreibst, was quasi die Antwortmöglichkeit 3 war.
Ja, ich war halt so beim Looten, dass ich das direkt ausgeschlossen habe und mich noch nicht mal mehr noch mal vorlesen hab lassen von dir. Hm. Und das war halt nicht so clever.
Ja.
Immer alle Optionen nutzen, auch wenn ihr eins schon eigentlich ausgeschlossen habt, versichert euch lieber ein zweites Mal. Das ist eine generelle Lebensweisheit, die ihr heute gelernt habt beim Quizard.
Genau. Ja, also ich habe gerade mal zusammengerechnet, das würde dich bei 30 Punkten beilassen. Und wenn wir das bei dem Format beim Quizard mit 7 Fragen belassen, hätten wir so einen sehr guten Vergleichswert. Quasi, ob wir uns verbessern in diesen Einzelrunden oder auch verschlechtern. Mal schauen.
Bereite dich auf folgende Frage vor. Nenne mir bis auf 30 Nachkommastellen genau die Zahl Pi.
Ja, das
ist. Ich geb dir auch 4 Antwortmöglichkeiten.
Alle sind dann 3,56, alle, die man sowieso schon kennt, und dann die letzte wird geändert. Ja, aber genau, das wird uns auch schon zum Ende der heutigen Folge bringen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen oder Zuhören. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder und denkt dran, wenn ihr gerade dabei seid, euer Commander-Deck, euer Modern-Deck oder was auch immer auszufeulen, denkt auch an die Tokens und da der beste Platz, um die zu bekommen, geht an den Sponsor unserer heutigen Folge, tokens4mtg.com, und mit dem Code RadioRavnica1 bzw. RadioRavnica2 bei einer Bestellung für über 10 Euro bekommt ihr einen Manga-Kraken oder einen Cartoon-Kraken-Token gratis dazu. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
Ciao.